Weißt du, was vorgestern passiert ist?
Nee, was ist passiert? Vorgestern nicht.
Ich habe auf dem Sofa gelegen und habe dieses Lied hier angehört. Das ist ja deine Neuinterpretation des alten Fotografie-to-Gut-Intros quasi. Mhm. Nochmal lieben Dank an den Stefan. Und ich finde es für sich schon schön. Also wenn wir es gerade hier so wir haben es jetzt auch auf den Kopfhörern, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich genieße das total. Hast du was echt Harmonisches gebaut und ganz viel von dir mit in den Podcast reingehört. Und aus dem Grund habe ich abends hier auf dem Sofa gelegen und habe auf Play gedrückt und habe mich so ein bisschen durchschweben lassen. Keine Ahnung, also ich reagiere da drauf emotional auf dieses Lied. Keine Ahnung warum. Schön war, dass Verena neben mir saß und völlig gerührt war. Also nicht irgendwie begeistert oder ist aber schön oder nett, sondern die war richtig gerührt. Und krass. Das hat mir gezeigt, okay, krass, wir hatten große Angst, was zu verändern, weil wir ja von den Hörerinnen und Hörern immer wieder hören, lass das alte Intro, aber danke.
Mega, das freut mich total. Das ist ja super cool. Also sie hatte das vorher auch noch gar nicht komplett gehört oder nur mal so nebenher oder also wie kam es? Oder war es einfach nur die Tatsache, dass du es so präsent hast laufen lassen, dass sie es mal so explizit wahrgenommen hat?
Genau, also sie hatte das schon mal gehört, so irgendwie mit Talkover und keine Ahnung, aber noch nicht in entspannter Situation. Man liegt so Füße oben, Kopf unten irgendwie auf dem Sofa rum, wie man da so schon mal abstürzt am Abend und dann so rumliegt irgendwie und lässt sich dann davon beschallen. Also es ist ja ein Lied geworden, finde ich, so irgendwie. Also ich weiß nicht, ob du das Musiker so, aber das ist ja schon sehr aufgebohrt, ne, aus diesem Uranspruch, dafür war es super vorher, ne, ein Intro zu sein, ist es jetzt ein bisschen mehr geworden und das freut mich mega. Und die Reaktion war einfach schön.
Mega.
Ja. Ich meine, gut, wir haben auch viele Mails und Nachrichten bekommen dazu, finde ich auch schön, auch vom Stefan selber. Ja, wollte ich nochmal erzählt haben und ich bin fast versucht, nochmal da drauf zu drücken jetzt, aber das machen wir jetzt nicht.
Mega, das freut mich total zu hören. Also man ist ja auch, also ich war selber auch total nervös, denn ich wusste natürlich, dass viele alteingebrachte Hörer von Fotografie to Gut auch an dem alten Intro hängen. Und ich fand es auch völlig in Ordnung, wenn es kam natürlich auch eine Rückmeldung wie, gefällt mir total gut, aber ich muss mich natürlich trotzdem noch dran gewöhnen, weil ich es jetzt einmal gehört habe und ne, so völlig in Ordnung und nachvollziehbar. Und selbst wenn jemand sagen würde, boah, hättest du es doch beim Alten belassen, könnte ich damit natürlich gut leben. Aber trotzdem ist man ja nervös, wenn man das ins Rennen schickt und das Gefühl hat, man hat jetzt allen irgendwie wehgetan damit. So, das wäre natürlich das Letzte, was ich will. So, ne? Und von daher freut mich das total. Hier fliegen schon Uhren durch die Gegend. Freut mich das total, das zu hören und natürlich auch die vielen anderen super netten Reaktionen, die zu dem neuen Intro kamen, haben mich unglaublich gefreut. Und glücklich gemacht, dass man diesen Schritt gegangen ist, ohne irgendwie Welten zusammenbrechen zu lassen dadurch oder sowas.
Ja, total. Und bei netten Reaktionen mach ich mal hier.
Mach ich mal hier. Ah, ja.
Warte. Ja.
Es schmeckt nicht nur gut, es hört sich auch gut an beim Öffnen.
So, was wir nicht machen, wir trinken hier kein Bier zusammen, im klassischen Sinne, aber so ähnlich zum Bull. Wir haben in der letzten Woche gelernt, wir sind nicht nur Podcast hören tut gut, wir sind nicht nur Fotografie tut gut, wir sind nicht nur Leben tut gut. Irgendwie sind wir so ein bisschen auch demnächst Reisen tut gut. Und der Michael Gobmann, Michael, lieben Gruß.
Viele Grüße, genau.
Hat uns Qualitätsmiles tut gut mitgebracht.
Super geil.
Hat uns ein Sechserpack tut gut, ja, was ist denn das? Heißt das so?
Ja, offensichtlich heißt es tut gut.
Tut gut,
steht alkoholfrei. Steht drauf, welche Brauerei dahinter steht.
Ja, spannenderweise, Stauder aus Essen.
Ach, Quatsch. Ach,
war mir auch nicht klar. Ich bin ja durch den Job noch so ein bisschen mehr Essen verliebt, ne, durch die Arbeit im Diakoniewerk in Essen und habe das erste Mal in meinem Leben im Bezug damit mal einen Stauder getrunken und finde ich total gut, besonders weil das alkoholfreie Stauder im Vergleich zu dem hier wahrscheinlich fast keine Kalorien. Ach, das geht auch, 44.
Ja, wenn das hätte ich aber nicht Cola. Gedacht.
Ja, kann man machen. Das hätte ich aber nicht gedacht. Spannend. Naja, jedenfalls vielen lieben Dank, Michael, fand ich total charmant,
Dankeschön,
dass er uns für die Aufnahmen Qualitätsmals der Marke Tut Gut oder in Klammern von Stauder besorgt hat. Wir haben jetzt also heute, nächste Woche und also 10 Tage müssen wir rechnen. Ne? Also wir haben die nächsten 3 Aufnahmen quasi jeder so ein.
Mega. Schmeckt wirklich sehr gut auch.
Ja, super geil. dass die Ankündigungen.
So, worüber wollen wir denn heute sprechen? Ich habe überlegt, ob ich dich nicht mal fragen soll, wie es dir mit deiner Leica denn so ergeht. Denn du hast ja letztens eine Solo-Episode zu allerersten Eindrücken gemacht. Da hast du die, glaube ich, 2 Tage oder so in der Hand oder 3. Also so ziemlich frisch auf jeden Fall. Und jetzt ist ja doch ein bisschen Zeit vergangen. Du warst damit im Urlaub und so. Und ich wollte mal fragen, was hat sich so verändert? Also ich gehe mal davon aus, dass sie dich immer noch inspiriert, denn sie liegt hier auf dem Tisch. Das macht man ja selten mit Sachen, die einem nichts bedeuten. Und ja, du hast jetzt wahrscheinlich ein paar hundert Bilder schon damit gemacht oder zumindest einige zig. Ich weiß nicht genau, wie viele es waren. Und mich würde mal interessieren, so wie war denn jetzt so deine erste Zeit mit dem guten Stück?
Total schön, dass du das fragst. Da muss ich keine Solo-Sendung damit machen. Ich mache gerne Solo-Sendungen, aber dann haben wir das Thema nochmal drin, weil viele Reaktionen auf diese Leica-Sendung, auf diese Leica Deluxe 8-Sendung, muss man ja sagen, bevor jetzt irgendwer denkt, ich habe mir eine M gekauft, waren, um Himmels Willen, erzähl mehr. So, ganz interessant. Also zusammengefasst, ich habe diese erste Sendung zu, hört euch die gerne an, mir vor, wann war denn das? Als sie rauskam. Eine Leica Deluxe 8 bestellt, sie 2 Wochen später bekommen. Foto Görlitz war sehr schnell, sehr gut in der Kommunikation. Vielen lieben Dank nochmal. Also wer sich für Leica-Geschichten gebraucht oder neu interessiert, guckt gerne mal bei Foto Görlitz vorbei. Die haben mir auch nichts erlassen dafür, dass ich da hier Werbung mache, sondern es war einfach cool und unkompliziert, an diese Kamera zu kommen, obwohl sie so gut wie nicht lieferbar war. Die Deluxe 8 ist eine Kompaktkamera, fast baugleich mit der Deluxe 7, die einfach wunderschön geworden ist. Das muss man so sagen. Ein ganz neues Gehäuse bekommen. Sieht aus wie die Babykuh und hat damit was sehr Inspirierendes, finde ich. Ich glaube, am Sucher und so, sie haben schon ein bisschen was gemacht. Die Rückseite ist sehr minimalistisch jetzt, mit Absolut. Ganz, ganz wenigen Knöpfen und so. Schon extrem toll, das Ding. Ich habe in der Deluxe 8 so ein Ich habe noch kein richtiges Shooting gemacht. Bis jetzt ist alles Wegesrandfotografie, aber ich hatte das große Glück, am Wegesrand ab und zu den Kölner Dom zu finden oder den Nevigeser Dom oder so. Mariendom heißt der, ne? Genau. Im Urlaub gewesen zu sein, so Kurzurlaub. Also ich habe mit dir jetzt schon ein bisschen was erlebt und bin mega begeistert. Also ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Dann lasse ich dich natürlich gerne irgendwie frei in die Fragen. Die Größe und die Haptik, die gewisse Schwere, ohne anstrengend zu werden, die Wertigkeit unterstreicht, ohne dass es irgendwie einen langen Arm macht, hat mich vom ersten Moment an angemacht. Das hast du ja gesehen, selbst im Leica Store, als wir sie das erste Mal angefasst haben, das waren wir zusammen. Total. Hat sie mich echt berührt, irgendwie würde ich fast sagen. Und dann war ich im Zuge der Arbeit auf einem Ausflug mit einem Bewohner bei uns von der Arbeit, beim Klienten im Kölner Dom unter anderem. Und da ist mir aufgefallen, gerade so nebenbei fotografiert für Street oder Beobachtungsfotografie im weitesten Sinne oder Situatives oder Fotografie, wo einfach auch Menschen sind, die vielleicht komisch gucken könnten, selbst wenn du eine Schutzschale machst und sie stehen im Weg oder so. Du fällst überhaupt nicht auf mit dieser Kamera. Das ist richtig krass. Also wie der Frank in der letzten Woche ja sagte, mag ich es schon auch, dass die Leute wissen, dass ich sie fotografiere, wenn ich sie fotografiere und dann mit Charme versuche, alles gut zu machen, dass da keiner böse ist oder so. Aber mit dieser Kamera musst du eher darauf hinweisen, wenn du jemanden fotografiert hast, dass du ihn fotografiert hast. Ganz interessant, ob die eine gewisse Größe unterschreitet oder ich immer nur diese Menschen getroffen habe, die damit fein sind, keine Ahnung. Das zieht sich durch, dass die irgendwie sehr positiv angenommen wird. Dann haben mich tatsächlich 3-4 Leute auf den roten Punkt angesprochen. Hatte ich mit der Leica M ja auch. Der ist halt prägnant auch auf dem kleinen Teil. Oh, das ist ja spannend. Was ist denn das für eine Leica? Ach, ich kenne nur diese Kompaktkameras. Ja, das ist auch so eine. Nee, das ist doch keine Kompaktkamera. Ja doch, irgendwie schon. Ne? Und das Interesse der Leute, auch so in dem Kurzurlaub in Nordfriesland, das ist da. Und ich merke, wie viel verschiedene Dinge sie kann. Also ich und wie mit wie vielen Vorurteilen sie für mich aufgeräumt hat. Ich war mir sicher und habe ich mit Frank immer rumgewitzelt, mit Frank Fischer, der ja Ambassador von Olympus oder heute OM System ist. Also ihr mit euren Micro Four Third Sensor und das funktioniert nicht mit der Freistellung und so. Da drin ist ein Micro Four Third Sensor und ich bin sehr überrascht, habt ihr gerade schon ein paar Bilder gezeigt, wie schön dieses Bokeh da ist und wie sehr das auch ausreicht. Ne? Und dann war ich im Mariendom mit der Farina, ein ganz inspirierender Ort. Also wenn jemand von euch da noch nicht war im Leben und in der Nähe wohnt, der ist im Kreis Mettmann, ne, in Velbert-Neviges, nehmt die Kamera und fahrt hin. Was ein inspirierender Ort. Und mit der Leica erst recht, da ist kein Licht oder beziehungsweise da ist Licht und da, die Hauptrolle hat auch das Licht und der Beton. Ich will nicht zu viel verraten, wenn du bei Instagram mal geguckt hast, kennst du die Bilder schon, aber Hauptdarsteller sind Licht und Beton. Ein bisschen auch Glauben und Glaubensgeschichte und so. Und damit zu fotografieren hat mich tief inspiriert. Und dann sind wir aber ja durch verschiedene Modi gegangen. Also ich habe mit meinem Klienten in Köln so eine Schiffsrundfahrt gemacht. Dann waren wir im Dom, dann waren wir was essen. Da sind überall Fotos entstanden, die alle natürlich ihren eigenen Charakter haben, die alle für sich aber auch besonders sind. Vor der Tür ein paar Streetfotos. Dann waren wir kurz darauf nochmal mit einem anderen Klienten in Düsseldorf. Da habe ich auch ein paar Bilder mitgemacht. Ich war die ganze Zeit überrascht, wie sehr sie mich zu Fotos führt, die ich vorher nicht gemacht habe, auf dieser Inspirationsebene. Und nach alledem standen 6 Tage in Nordfriesland an. So, und die waren nicht wie unsere Textilurlaube dadurch geprägt, dass wir einfach mal im Flow nichts machen, entspannt sind, in den Himmel gucken, uns in den Dünen irgendwie der Zeit hingeben oder so, sondern die waren durchaus ereignisreich. Wir waren in St. Peter-Ording, wir waren in Husum, wir waren auf der Hamburger Hallig, wir sind übergesetzt nach Helgoland, wir haben also Hochseeinsel, relativ weite Anfahrt und so, wilde Wellen, wir haben relativ viel erlebt und diese Urlaubsfotografie, Anführungsstrichen in der Luft, war für mich wieder richtig reizvoll. Ganz lange war sie für mich so ein bisschen, geht so, ne? Also Mittelamerika und so, war für mich spannend. Die allererste Reise am allermeisten fotografisch, muss ich ehrlicherweise sagen. Und vielleicht mit fehlender Inspiration für die Geräte, keine Ahnung. Und jetzt hat die mich richtig krass abgeholt. Also ich habe ganz viele Bilder gemacht, die sind wahrscheinlich nicht alle die Bilder für das NRW-Forum oder so, darum geht es auch gar nicht. Aber ich habe mich halt hingestellt und mir überlegt, okay, ich habe mein Auto im Hafen geparkt, da vorne steht unser Schiff, dieses Schiff fährt uns nach Amrum, von Amrum setzen wir über mit einem anderen Schiff nach Helgoland. Guck mal, rechts ist die Weite von Nordfriesland, da ist einfach niemand, hier steht mein Auto, da vorne ist das Schiff, wie lehne ich mich jetzt über meine Motorhaube, um vorne als Rahmen das Auto zu packen, dahinter das Schiff in den Bezug zu setzen und dann in die Weite Nordfrieslands solche Gedanken mache ich mir meistens nicht. Und davon waren viele Gedanken. Auf Helgoland, hast du vielleicht gesehen, hatte ich so ein quadratisches Foto, wo ich irgendwelche Giebel über irgendwelche anderen Giebel gelegt habe und da Doppelungen gesehen habe, die ich dann fotografiert habe. Und es gab ganz viele so Bilder, die ich sonst nicht gemacht hätte. Und das ist der Kern, warum ich super begeistert von der Kamera bin. Ich habe manchmal auch gedacht, wie macht das dieser kleine Sensor? Habe an anderen Stellen aber gedacht, oh, da hatte ich aber viel ISO und da war es nur ISO 100. Also die ist nicht immer die Überperformerin, manchmal aber schon. Das ist aber nicht mein erstes Argument. Also ich bin begeistert von ganz vielen Fotos, auch qualitativ, aber vor allen Dingen inspiriert die mich total krass. Und das ist das Fazit erstmal, ja. Sie reizt mich auch in Richtung Kuh, muss ich auch sagen. Das hat der Mann im Leica Store ja auch gleich angedroht. Weil du einfach feststellst, okay, wenn ich mit 24mm 1.7 mit einem Micro Four Thirds Sensor so eine Freistellung hinbekomme, dann wird wohl ein 28mm Vollformatsensor mit Blende 1.7 das 18-fache davon hinbekommen. Und in den Weitwinkel macht sie auch irgendwie besonders viel Spaß. Also es ist wirklich ein Babykuh, finde ich. Also diese 24, 28, 30, was auch immer so dieser Bereich macht mit der Kamera besonders viel Spaß.
Verrückt, ne?
Wie das völlig verrückt, auch im Porträt und so. So,
ja. Krass. Ja, wie das können sie offensichtlich ganz gut, ne? In Wetzlar mit den weitwinkligen Sachen. Ja,
kann wobei ich die nicht Made in Wetzlar ist.
Nee, das stimmt, das sollte man dabei.
Aber jetzt habe ich dich sehr lange vorgetextet, vielleicht hast du noch irgendwo eine Frage.
Oder? Ja, auf jeden Fall. Erstmal finde ich super spannend, irgendwie so diese Mischung der Beobachtungen aus, wenn ich mit der Kamera auf der Straße fotografiere, werde ich gar nicht so richtig wahrgenommen, als ich fotografiere hier was. Ne? Also einerseits diese Unauffälligkeit, andererseits trotzdem, dass Leute die sehen, aber sofort sagen, oh, roter Punkt, da muss ich mal nachfragen, was ist das denn für ein Teil? Irgendwie gleichzeitig dann, das ist doch keine Kompaktkamera und andererseits bist du so kompakt, dass du teilweise gar nicht wahrgenommen wirst als fotografierender Mensch. Genau. Das ist eigentlich ja ein total krasses Feature von der Kamera, wenn man das mal so nimmt, dass du quasi als der Tourist mit seiner kleinen Kompaktknipse untergehen kannst in der Masse, völlig unauffällig unterwegs bist und auf der anderen Seite hast du aber trotzdem irgendwie ein Gerät, das demjenigen, den du fotografierst, der wahrgenommen hat, dass er fotografiert wird, direkt dieses, oh, eine Leica, so dieses Ehrwürdige, okay, das meint jemand ernst, der mich da fotografiert, der hat jetzt nicht gerade irgendwie die 50€ Amazon Kamera, wo in Formatfilm 4K vorne draufsteht, damit alle denken, boah, eine krasse Kamera in der Hand, sondern das ist eine Leica, das ist ein Gerät von einer Profifirma, vielleicht von der Profifirma schlechthin so. Und gleichzeitig bist du aber in dem Moment, wo das jemand noch nicht gesehen hat, ultra unauffällig. Also gerade für dieses, was du am Wegesrand genannt hast, ist das ja quasi das Gerät dann.
Ja, man schreibt das ja auch der M zu, in Teilen zumindest, diese, ja, wir haben Bauklotz in der Hand, auf der anderen Seite ist aber dann doch auch irgendwie klein.
Ja, total.
So, ne? Und auch in der Form ja so atypisch und vielleicht zu einer EOS oder Nikon oder so. Und dann auch so gesehen dann kleiner, ne? Und ich denke, dass das auch ein ähnlicher Effekt ist. Beides. Ne? Ich fand es ganz interessant. Auf einem der Fotos, hast du vielleicht gesehen, guckt mich so ein Mann, da habe ich die Farina fotografiert in dem ersten Boot, einfach nur so für uns, fürs Urlaubsalbum, im Weitwinkel. Und der Mann gegenüber hat sehr wohl geschnallt, dass er mit auf dem Bild ist und guckt auch nicht so richtig begeistert. Ich habe es dann mit dem Lächeln wegkriegen können und so. War es dann gut. Wir kamen nachher nochmal ins Gespräch und es ist tatsächlich so, dass ich den Eindruck hatte, dass wenn denn dann so ein Gespräch zustande kam, das interessiert war. Und das ist mir bei der M schon aufgefallen. Ich möchte nicht sagen, dass das komplett die Leica alles ändert oder die Marke Leica alles ändert. Ich meine, wir reden hier von einer Kompaktkamera, nicht Made in Germany, die Panasonic hat diese Sparte ja mehr oder weniger eingestellt. Das heißt, es gibt auch nicht wie früher dieses Pendant so. Noch nicht, weiß nicht, ob noch versteckterweise noch was kommt, aber eigentlich ist nichts geplant. Stand heute weiß ich zumindest nichts davon. Dennoch ist diese Ausstrahlung ja scheinbar funktional, dass du nette Gespräche bekommst. Und im Anfang der Digitalfotografie hatte ich das auch. Also als wir so in den 2001, 2, 3, 4er Jahren noch gar nicht so richtig gewohnt waren, da hatte noch nicht jeder eine Digitalkamera. Da hatten manche Leute so diese Digitalkameras, die aus alten PET-Flaschen bestanden. Kennst du die noch? Diese ersten?
Ja, klar. Ja, ja.
Also außer Canon, die Ixos-Modelle, die hatten ja so ein schönes Aluminiumgehäuse, glaube ich, oder irgendwie sowas. Ne? Fast alle anderen, die HPs. Keine Drucker, die haben Kameras
die
gemacht.
All die Medion-Kameras quasi so von der Idee her. Ne?
Genau, die waren danach, die gab es am Anfang ja noch gar nicht, aber HP und so mit so einem Dreiviertel Megapixel und so, die waren so richtige Plastikbomber halt. Ne? Und wenn du dann eine digitale Spiegelreflexkamera hattest, also wie oft ich im Aquazoo oder auf irgendwelchen Partys oder wo auch immer angesprochen worden bin auf diese Kameras, auch sehr intellektuell und interessiert, so Typ Lehrer, Jack Wolfskin-Pärchen und so, das sind so die einen da angesprochen haben. Und auf den Partys oder den Hochzeiten auch gleich altrige, andersgeschlechtliche Menschen. Aber dieser Effekt des Angesprochenwerdens und wie man darauf angesprochen wird, der hat sich hier sehr gedoppelt. Also das habe ich wiedererkannt. Ich hatte so immer wieder so ein Déjà-vu, dass dann so der totales Klischee und Stereotyp, der Lehrer um die Ecke irgendwie im Urlaub ist mit seiner Frau und dann kommt der junge Mann, darf ich mal fragen und so. Das waren ganz schöne, interessante, ruhige Gespräche und es ist trotzdem schwierig, das so zu benennen, finde ich, weil es Menschen gibt, die könnten sich dadurch irgendwie ausgegrenzt fühlen oder ich würde der Marke zu viel zugeben, zu viel. Das ist natürlich nicht nur die Marke. Das ist natürlich immer alles eine Mischung aus der Situation heraus und so. Aber es scheint so zu sein, dass die Menschen etwas anders reagieren. Ob wir das jetzt wollen oder nicht. Ich meine, aus der Hochzeitsfotografie kann ich berichten, dass ein paar Schuhe oder eine Uhr auch alles verändern können. Ne? Ich habe vielleicht kurz eingeworfen, ein paar Mal schon erzählt, aber bestimmt hat es nicht jeder gehört. Ich bin mal bei Bräuninger gewesen und habe mich beraten lassen, weil ich in den Hochzeiten immer häufiger irgendwelche Einladungen ins Hyatt und ins Schloss so und so hatte und mit meinem Daniel Hechter-Anzug nicht mehr hinterherkam, weil ich dann völlig underdressed war oder die Erfahrung gemacht habe, die Leute haben angefangen, bei mir eine Cola zu bestellen. So. Und dann stand ich in Bräuninger und die haben mir dann so ein cooles Outfit gebaut, was auch so ein bisschen künstlerisch, ein bisschen anders war und so. Und die Schuhe brauchst du. Und ich habe mich schon gewundert, warum sie bei den Hosen und überall immer im absoluten Angebotsfeld unterwegs waren, weil die scheiß Schuhe 600 Euro gekostet haben. Das waren Sneaker. Weißer Sneaker für 569 irgendwas. Und ich sage, ich ziehe doch, was soll denn das? Da hinten steht Givenchy Paris drauf. Du wirst sehen, es funktioniert. Und es war so, dass gerade auf diesen hochpreisigen Hochzeiten extrem viele Menschen auf meine Schuhe reagiert haben. Und eine Zeit lang hatte ich eine Omega am Handgelenk. Die Leute haben mir die Hand gegeben, haben mir auf die Uhr geguckt, haben gesagt, sie haben eine wunderschöne Uhr an, guten Tag, sind der Fotograf, herzlich willkommen und keine Ahnung. Diese Dinge funktionieren bei vielen Menschen. Und das Vorurteil, dass das oberflächliche Menschen sind, kann ich zerbrechen. Das ist nicht so. Ich habe ganz viele tolle, tiefe Gespräche und auf den Hochzeiten auch Emotionalitäten bis in die Tränen gesehen von genau den Menschen, die darauf geachtet haben. Also man kann da nicht einfach nur sagen, oberflächlicher Quatsch, das ist ja irgendwie Kohle, sondern das wirkt auf Menschen. So, das muss nicht immer das Teure sein. Das Beispiel jetzt war das Teure. Was ich jetzt im Alltag merke, mein Hoodie, den ich häufig trage und meine Vans aus der guten alten Zeit ja übernommen und irgendwie aus meiner Zeit, als ich 16 war, mit wieder ins Hier und Heute genommen, wirken genauso. Und so ein paar Vans, ich habe ein paar High-Tops da drüben, die habe ich für 29 Euro neu gekauft. Also du kriegst das ja auch günstig. Also es geht dabei nicht darum, dass teuer wirkt, sondern dass manche Dinge, die etwas ausstrahlen, funktionieren.
Total. kann ich mir gerade bei Leica auch insofern vorstellen, das ist ja auch ein Ding und das gilt wahrscheinlich auch für Schuhe und für Uhren und so weiter. Du zeigst ja mit der Wahl deiner Kleidung oder deiner Kamera in dem Fall ja auch ein gewisses Interesse, ein tiefes Interesse. Du kaufst dir ja nicht eine Leica, also allein die Tatsache, dass du die meistens nicht bei Amazon findest, nicht bei Saturn oder Mediamarkt, die mit in der Auslage liegen und so weiter. Das ist ja schon was Exklusives, es hat einen Namen irgendwie, jeder hat schon mal gehört, Leica gibt's. Man sieht sie aber relativ selten irgendwie so zum Mitnehmen am Grabbeltisch. Mhm. Das passiert ja nicht, ne? Und deswegen kommt, glaube ich, auch ganz schnell das Bild auf, wenn du mit einer Leica auf jemanden zugehst, okay, der setzt sich mit dem Thema auseinander. Das ist nicht eine Canon Ixus, die du bei Saturn nach ein paar Jahren für 150, 200 Euro am Kassenbereich so mal eben noch mitnimmst, sondern das ist eine Kamera, für die entscheidet man sich sehr aktiv. Mhm. Das ist eine Kamera, für die man finanziell normalerweise sich zum nicht unwesentlichen Teil verausgabt. Ob das jetzt 1590 oder 6000 Euro sind, das weiß man ja, wenn man sich nicht selber intensiv damit auseinandersetzt, gar nicht. Aber naja, man sendet das, glaube ich, schon mit. So, ich meine das ernst. Das
Ernsthaftigkeit, ist so genau, ja, genau. Und ich meine, um mal kurz diesen großen Invest zu entschärfen, aber auch irgendwie zu würdigen. 1590 Euro für die Detox 8 ist fürs Portemonnaie per se gesehen natürlich viel Geld. Wenn man bedenkt, dass die X106, ne? Mhm. Ich glaube, 200 Euro mehr kostet oder so. 300, irgendwie so.
Ja 300, glaube ich.
Alter Schwede.
Ja, ja.
Das ist halt krass, ne? So, und bei einer Fuji wird sowas niemand sagen. Da wird sich niemand irgendwie erheben und sagen, oh, Leica, was soll das und so. Und das finde ich interessant. Obwohl ich Fuji und Leica, diese beiden Lager habe ich jetzt ganz, sind meistens vermischen die sich, weil inzwischen, wie in Nürnberg zum Beispiel, so ein Leica und so ein Fuji-Store, die hängen schon mal miteinander rum. So, ne? Und dennoch finde ich es hochinteressant, diese beiden Lager zu betrachten und wie sie so arbeiten und denken. Und für Leica zum Beispiel kann ich jetzt was berichten, was mir vorher nicht so intensiv klar war. Die Ernsthaftigkeit und die Beschäftigung mit der Fotografie ist ja super intensiv, nicht nur im Blick auf den Leitzpark. Ich meine, da waren wir schon zusammen. Mhm. Und
ja, haben, ja.
Ich kurz hängen geblieben. Da waren wir jetzt zusammen bei der Ausstellung, mir ist der Name nicht eingefallen, Thomas Höpker.
Genau.
Oh, deswegen. Bei einer Ausstellung und auch mit dem Freundeskreis war das, irgendwie mit Hörerinnen und Hörern und Freundeskreismitgliedern und so. Und da haben wir ganz lange im Leitzcafé rumgehangen. Das Café heißt Leitzcafé und inspiriert uns nur, was sie so heißt. Und wir essen Kuchen und trinken Kaffee und sind in der Leica-Welt so. Wir haben uns die Ausstellung angeguckt, wir haben uns den Leica-Store angeguckt und wir durften uns Teile der Produktionsstätten angucken, hatten noch eine Führung dort und so. Mega cool. Aber darüber hinaus haben sie über das LFI, dieses Leica Photo International, dieses Magazin, ja nochmal, was wir in papiermäßig in die Hand nehmen können, einen ganz interessanten Beschäftigungsfaktor, der sich ja im Prinzip so intensiv mit der Fotografie auseinandersetzt. Und klar ist mal irgendwo eine Kamera beworben oder mal hinten ist meistens ein Foto von irgendeinem Leica-Store, die ja teilweise auch einen Café mit dran haben und so. Also da ist schon auch natürlich ein bisschen Werbung mit drin. Aber so einen starken Fokus auf die Fotografie an sich von vorgestern, von gestern, von heute und vielleicht auch von morgen, das bieten wenige Bereiche so. Und wenn man denn dann sich so ein Ding gekauft hat, da hast du dann 3 Monate Leica-Abo und dies und das und jenes, also so ein Digital-Abo von der LFI dabei und so. Und dann fängst du an, wenn du dich für sowas interessierst, dich auf der Webseite von der LFI mal anzustellen, dann meldest du dich da an, dann kriegst du dein 3-Monats-Abo fürs iPad oder was auch immer du gerade nutzt, erstmal geschenkt und dann siehst du plötzlich, ach guck mal, ich kann hier Bilder hochladen. Die LFI hat ja einen großen Bereich, wo ich meine eigene Galerie erschaffen kann und auch kuratiert veröffentlicht und verbreitet werden kann. Und da wird, klar, kuratiert heißt immer, dass ich nicht mit jedem Bild durchkomme. Ist auch so, ne? Aber am Ende ist die Möglichkeit, sich mit der Fotografie zu beschäftigen, in diesem Leica-Versum extrem groß. Und damit möchte ich nicht alles andere wegschieben. Versteht mich bitte nicht falsch, aber ich finde diesen Aspekt super interessant mit dieser dann vergleichsweise günstigen Kamera. Nicht falsch verstehen, ich musste mich dafür jetzt ein bisschen krumm machen, aber im Vergleich zu den anderen Kameras, M kostet 7.000, 8.000 irgendwas.
Ohne
inzwischen,
Linse,
ne?
Genau.
Ohne Linse, ne? Ich weiß gar nicht, wo die Q3 jetzt liegt. Die Q2 war bei 5, 6 oder was? Die Q3 sind bei 6, 6,5 oder sowas.
So in dem Dreh, genau.
Also 1.000 Euro, nicht 100 Euro. 1.000 Euro, 6.500 Euro. Und solche Preise sind da halt auch relativ normal. Ich habe noch mal geguckt, die S, nicht die SL, kostet irgendwie 18.000 Euro. Also Leica, ja, Leica hat schon echt Preise. Da können viele von uns nicht mit. Aber Deluxe 8 eine gebrauchte M240 geht halt schon. Und diese Welt ist faszinierend. Ich finde die ja schon länger faszinierend. Mangels Möglichkeiten habe ich mich da nicht reingeschmissen komplett. Jetzt habe ich die Möglichkeit gefunden und mag das sehr. Aber da kann natürlich, jeder kann sich ein LFI kaufen. Also das Leica Photo International. Ja. Ich finde immer, dass wir nicht so viel Ghettoisierung verstehen sollten. Es gibt natürlich Menschen, die wollen Ghettoisierung. Es gibt Menschen, die reden nur über Leica, die arbeiten nur mit Leica, die lassen auch nichts anderes zu. Ja, weiß ich, aber das ist noch lange nicht die breite Range von den Menschen, die ich treffe und getroffen habe, die Kameras benutzen, sondern also die Leicas benutzen, sondern die sind ganz oft sehr, sehr offen, diese Leute. Also da ist auch schon ein relativ hohes Maß an Gelassenheit und an Entspannung und so unterwegs. Und das finde ich alles in allem irgendwie eine schöne, auch bereichernde Erfahrung, die mir diese kleine Kompaktkamera jetzt gegeben hat, so dass ich da aber so reinblicken konnte und auch viele Vorurteile abbauen konnte.
Mega, ja. Und das zeigt ja auch so ein bisschen das, was wir letzte Woche auch mit Frank Fischer besprochen haben, dass neues Equipment eben nicht nur dazu da ist, teuer zu sein oder das Neueste zu sein, sondern dass das eben auch, das deckt sich auch jetzt total mit dem, was du eben gesagt hast, dass du Sachen fotografiert hast, die du sonst wahrscheinlich gar nicht mehr betrachtet hättest, weil die Kamera dich so inspiriert, ne? Also, und da sind sich auch Fuji, du hattest ja gerade Fuji und Leica so ein bisschen gegeneinander oder zueinander gestellt. Nee,
zueinander.
Ich genau, und in dem Fall ist es extrem beieinander, weil beide Firmen ja, also zumindest bei Fuji serienweise, extrem mit dieser Inspirationsebene auch arbeiten. Ne? Die bieten dir Filmsimulationen, damit das, was rauskommt, direkt irgendwie nach einem fertigen Foto aussieht. Die ganze Haptik ist auch überall Einstellrädchen, analoges Flair irgendwie. Wenn wir jetzt bei den X-Modellen XT schauen, ne? XS20 ist da vielleicht so ein bisschen eine Ausnahme. So. Da geht es ja eher um eine kompakte, performante Kamera vielleicht eher, als jetzt um dieses inspirierende Design Werkzeug.
Muss ich nachgucken.
Aber ja, die XS20, wenn ich mich gerade nicht vertue, oder XS10 auch, sind, glaube ich, die beiden Kameras, die auch noch mit diesen klassischen PASM-Modi arbeitet. Und die ganze XT-Serie arbeitet ja damit, dass du im Prinzip alle Parameter haptisch zur Verfügung hast und die alle eine A-Stellung für Automatik haben und dann übernimmt die Kameras für dich. Aber man sieht quasi am Bedienkonzept, das ist dazu da, dass du jeden Wert als mit einem einzigen, für diesen Zweck zugedachten Bedienelement in der Hand hast. Deswegen, genau. Das meine ich, und das ist bei Leica ja sehr ähnlich. Ne?
Ja.
Design und so.
Ja, du hast auch, das finde ich für eine Kompaktkamera halt sehr, sehr schön, diesen Mix. Das haben die ja, glaube ich, war gab es das vorher schon so? Ich bin nämlich bei denen gar nicht im Thema. Ne? Ich bin jetzt hier nicht der große Leica-Profi und schon gar nicht bei den Kompakten. Ich habe mir ganz früh, in ganz früher Zeit, die Leica-Kompakten mal angeguckt, hatte dann eine Panasonic Lumix mit Leica-Objektiv und dachte, okay, reicht. So, was soll ich jetzt den Aufkleber da drauf machen für 300 Euro mehr? Aber ich finde es ganz faszinierend, dass ich bei einer Kompaktkamera den Blendenring am Objektiv verstelle.
Sensationell.
Das mache ich total. Und trotzdem kommt das Ding dann rausgefahren. Also das sieht dann, da muss man, da scheiden sich die Geister, ne? Wie schön sie dann noch ist. Offensichtlich haben die Menschen kein Problem damit, weil sie haben mich meistens angesprochen, wenn ich damit fotografiert habe. Dieser automatische Objektivdeckel, den es dafür gibt, der ist so immer drauf und dann fährt das Objektiv wieder so raus. Kennst du den?
Der bricht quasi durch so einen dreigeteilten Deckel durch.
Genau. Dann sieht das Ding auch ein bisschen aus wie aus einem Star Trek-Film gefallen oder vielleicht in diesem 90er-Jahre Retro-Science-Fiction-Design. Wie bei, wie heißt denn dieser Film noch? Demolition Man.
Ach so,
ja. Da haben sie so ein Bild gezeichnet von der Zukunft, die irgendwie, weißt du, was ich meine?
Ja.
So ein bisschen Industrial und so. So sieht das Ding aus. Riesenproblem für mich, ich kann keinen Filter drauf haben. Das, was ich jetzt hier habe, der Black Mist ist da drauf, das funktioniert nicht mit diesem Filter. Deswegen ist das
schließt der nicht richtig wahrscheinlich, wenn der
eingefallen ist. Ne? Genau. Also ich habe den drüben liegen, mal gucken, ob ich den behalte. Jetzt habe ich ihn halt, ne? So, ob ich den für irgendwelche Street-Situationen oder so, aber weiß ich noch nicht. So. Aber an sich schön. Kleiner Tipp, ich würde sie nur mit Griff benutzen, muss ich sagen. Wenn ich den Griff abschraube, hast du schon mal ohne Griff?
Hat sie die? Ja, ich hatte die sogar nur ohne Griff. Ach nee, ich hatte sie auch mit Griff in der Hand.
Bei Leica. Ja, also ohne Griff.
Aber
du hast am Anfang gesagt, oh nee, das finde ich nicht hübsch. Dann hatten wir den Griff drauf und dann hast du sie in die Hand genommen. Stimmt. Dann hast du gesagt, ach nee, stimmt, krass, dann liegt sie anders in der Hand.
Nee, ich hab sogar gesagt am Anfang, ich brauche keinen Griff. Also genau, mir liegt die genug in der Hand, ja.
Achso, ja, aber dann, als sie dann drauf war, dachtest du, ja gut, das ist wirklich ein bisschen besser.
Es ist ein bisschen besser. Ich glaube, ich würde sie tatsächlich, wenn es meine wäre, würde ich sie tatsächlich, glaube ich, ohne Griff
benutzen. Echt?
Ach, krass. Okay. Ich würde mir dann irgendwie einen schlanken Gurt drum hängen und die einfach baumeln lassen, dann ist es auch egal, wenn sie ein bisschen rutschiger ist. Aber ich kenne das ja von unserem lieben Fotografen Johannes, die Kuh, da hat er auch keinen Griff dran. Und am Anfang habe ich auch gedacht, okay, fasst sich sehr, ja, flach, möchte man sagen, an, ne? Weil die Front eben wirklich fast plan ist. Aber irgendwie.
Sie ist natürlich viel schöner.
Mag ich das.
Ist natürlich viel schöner so, ne? Das ist so, ja.
Was ich gerade denke, wo du sie gerade so ohne den Griff vor mich hältst, so diese kleine Verlängerung nach unten durch die Bodenplatte hingegen, die finde ich gar nicht schlecht. Also sowohl optisch als auch stelle ich mir für einen kleinen Finger ganz angenehm vor. Aber ja, keine Ahnung. Ich finde aber auch, dass der Griff es trotzdem gut tut. Also sowohl optisch als auch, ne, fasst sich auch super an.
Ja, ich hatte sie jetzt einfach begeistert davon, wie es aussieht. Jetzt mache ich ihn dran und merke, so ist es schön in der Hand. Ja, ich brauche den.
Ja, also er tut, finde ich, jetzt auch nicht weh. Nee. Also man guckt, die kann man nicht an, denkt
sich, wie
kann
man weh, das tun? Sagen, ja, das verdammten Griff 120 Euro haben wollen. Das ist Wahnsinn. Der kann ja auch nichts. Der ist einfach ein Stück Metall, der ist gut verarbeitet, das ist nicht die Frage. Wahrscheinlich ist das auch das Los, was ich mit diesem, ich habe diesen, hab ich es erzählt? Ich habe diesen Blitzschuh, wie heißt das? Blitzschuh-Abdeckungsdings.
Ja, den Deckel quasi.
Ja, wer meine Mom besucht, ist mir so von der Kamera runtergefallen. Und dann lag der irgendwo in ihrer Wohnung, irgendwo auf dem Teppich, und dann lass die arme alte Frau da nicht auf dem Boden rum, soll sie wegsaugen. Hab kurz gedacht, mein Original bestelle ich mir schon, ne, die 10 Euro oder was, die habe ich schon. 45 Euro oder was wollen die für diesen Plastik 2x4 Zentimeter, 2x2 Zentimeter Dings haben, das
ist
schon krass.
Das ist krass, ja, das stimmt. Da fehlt der 3D-Drucker. Da kann man sich das schnell selber ausdrucken. Ne?
Ja, sehr.
Zumal das ja auch kein anderer Blitzschuh ist von den also da passt wahrscheinlich fast jede Blitzschuhabdeckung.
Ja, ne? Ja, ja. Aber du hast hier hinten natürlich das Perfekte, deswegen habe ich dann wirklich, dann bin ich auf Knien rumgerutscht, dann habe ich ihn nicht bestellt, ne, sondern ich habe ihn dann gesucht. Quatsch, meine Mutter hat ihn gesucht. Ich habe geschrieben, ich komme morgen vorbei, ich habe verloren und dann ist hier nachts um eins oder was da die arme Frau. Naja, jedenfalls ist er jetzt wieder da. Und also, lange Rede, kurzer Sinn, ist vielleicht auch ein bisschen Follow-up zur letzten Sendung, stelle ich gerade fest, war gar nicht so richtig geplant, diese Sendung jetzt. Wir wollten ein bisschen Talk machen, ein bisschen gucken, was so Neues gibt und so. Ein bisschen Follow-up zur letzten Sendung, weil es da ja wieder viel um Inspiration geht und mit dem Aufräumen von Vorurteilen. Und ich finde, da macht diese Delux 8 einen Dienst auch an allen, Anführungsstrichen, der Luft, günstigeren Objektiven. Da kommen wir nochmal gleich kurz zu deiner Sony. Wenn du einmal in diesem 1,4, 095, was auch immer Game drin bist, dann glaubst du wirklich, dass also schlechter als also 1,4 ist dann wirklich das Minimum und darunter, also wenn dann die Blende kleiner wird oder die Blendenzahl größer wird, dann wird es aber schwierig. So. Und das habe ich mir, also ich habe ja viel auch mit Thomas darüber diskutiert, über offene Blenden und ich mag auch dieses Freistellen, das ist ja nicht weg, sondern ich kann das schon gut leiden. Aber es macht faul, man fotografiert nicht mehr durch die Dinge durch, man kümmert sich nicht mehr groß um Störer, ist auch nicht mehr so richtig kreativ, weil du drehst halt das Ding auf und hast eine Freistellung fertig. Und die ist schon irgendwie abgefahren. Und die Leute applaudieren dafür und so. Wer applaudiert, tut dir gut. Was mir die Kamera zeigt, ist aber auch, nicht nur, ich kann mit weniger Freistellung gut leben, sondern auch die Freistellung, die da ist, ist sensationell. Also hast du ein paar Fotos gesehen, ne?
Ja, absolut.
Auf der Helgoland-Fähre Porträts, teilweise Porträts im Weitwinkel bei 24 mm mit 1,7er Blende. Und 24 mm sind ja 10 irgendwas. Also das sind ja, wir reden ja von Micro Four Thirds. Ne? Es ist wirklich beeindruckend, wie wenig, Anführungsstrichen, der Luftfreistellung man auskommt, beziehungsweise wie viel Freistellung da rauskommt und sollte uns alle Angst nehmen vor, weiß ich nicht, wenn irgendwer sich in die Leica-Welt hineinstürzen möchte, sind die 2,0er Objektive natürlich deutlich günstiger als die 1,4er. Oder wie du es gerade sagtest, du hast einen Sony
50 mm 2,5.
Genau, das ist doch so ein I, oder was ist das? So ein kleines ist das.
Ne? Ja, der I ist ja von Sigma, die Serie. Genau, das ist von Sony selber.
Ach so.
Aus der G-Serie, also die Mittelklasse-Serie von Sony. Und die haben drei wirklich super kompakte Festbrennweiten. Ich weiß gar nicht, wie lang sind die ohne Gegenlichtblende? So knappe 5 cm, vielleicht so um die 5 cm. Wirklich super klein.
Ja.
In der kleinen Alpha 7C ist das top, weil das kriegst du in jeder Regenjacke einfach in die Außentasche schnell reingesteckt und hast sie immer dabei.
Hm.
Genau, und die kommen, das gibt es als 40er, als 50er mit Blende 2,5 und als 24-28. Und alle drei sind top. Also auch freistellungsmäßig, selbst das 24-28 macht Spaß an einem kleinen Bildsensor.
Ja, genau. Und da hat ja, klar, das ist schön, dass Sigma uns solche Dinge geschenkt hat in der A-Serie, wie bezahlbare 28 mm 1,8 gibt es, glaube ich. Ne? Ach, ich krieg, also, aber die ich haben halt Weitwinkel mit sehr offenen Blenden. So, ne? Das ist schon schön, weil als ich angefangen habe mit dem digitalen Game, da war, oh, wie hießen die denn noch? Tokina, glaube ich. Ne? Mhm. Hatten für die APS-C-Sensoren 11 bis 17, 18 irgendwie sowas mit einer 3,5er Blende und waren die Königin der offenen Blende.
Krass, ja.
Ne? Und ich bin jetzt keine 100 Jahre alt, ne? Also das ist ja nicht lange her, das war dann 2006, 7, 8 irgendwie, dass sie dann mit diesen Objektiven geworben haben und heute hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten, aber es reicht halt viel weniger. Das verschätzt man sich dabei schon mal. Ne? Hier, es gibt ja diese für die klassischen Canon-User, 2470 gibt es ja auch als 4.0er-Variante. Nee, das ist dann.
Nee, gibt es auch. 2405 oder 2470.
Genau, bis 105 habe ich jetzt gerade gedacht.
Ja, ja.
Genau. Aber dann 4.0 reicht völlig aus. Völlig total. Geil. Und damit hat es mich ganz doll befriedet mit vielen Vorurteilen, die ich selber auch, das tut mir jetzt sehr leid für Leute, die sich vielleicht haben anstecken lassen davon, die habe ich auch hier gesagt im Podcast oder in den Podcast, ne, dass ich der Meinung war, dass du wirklich gucken musst, eine relativ weit offene Blende zu haben für eine gute Fotografie. Und das, da war ich dann auch ein bisschen ergriffen, wenn mir jemand geschrieben hat, naja, dann aber fotografier doch mal wieder richtig. Du musst ja nicht die ganze Zeit einfach nur freistellen, geh da mal wieder fotografieren. Und ich war schon manchmal so, das war jetzt nicht so nett mir gegenüber, aber am Ende muss ich jetzt sagen, ein bisschen war es auch.
Es ist zumindest ein Teil, den man nicht vernachlässigen sollte. Oder der ein Teil, der es wert ist, auch gelebt zu werden,
genau. Mal
2.8 oder geschlossener zu benutzen.
Genau, und damit will ich auch nicht jetzt jemanden verteufeln, der das nutzt. Also es geht jetzt nicht um einen kompletten Kurswechsel und ich sehe nicht mehr, was hinter mir liegt, sondern einfach nur für einen nochmal offeneren Geist. So, und mit den Inhalten, die ich spreche, hätte ich das damals schon merken können. Habe ich nicht. Ist jetzt keine Todessünde und es wird keinen Verletzter haben, aber für mich eine total interessante Erkenntnis, da jetzt fotografisch nochmal wirklich einen großen Schritt gemacht zu haben mit einer Kompaktkamera, die sich für mich nicht anfühlt wie eine Kompaktkamera. Macht natürlich auch der Sucher ein bisschen. Ne? Du hast nicht nur die Mattscheibe, die du als Frühstücksbrettchen in den Himmel hältst, sondern du hast tatsächlich einen Sucher, durch den du durchschauen kannst, der auch Freude macht. So, ja.
Ja, also ich kenne ihn ja nur aus dem Leica-Store, aber ich fand ihn da schon gut. Ne? Also von daher, naja, das ist schon, das macht schon was aus, wenn man das Ding vor die Nase halten kann und durchgucken kann.
Ja.
Ja, mega. Und die mit den Ergebnissen, das haben wir jetzt natürlich so ein bisschen vor uns hergeschoben. Du hast es eben so kurz angedeutet. Ich habe ja eben schon zu dir gesagt, das ist eigentlich keine Kamera, bei der mich die Bildqualität so richtig interessiert hinterher, weil die für mich auch, wenn ich die so vor mir stehen sehe, irgendwas ist, was man bedienen möchte und was inspiriert, aber wo es jetzt egal ist, ob die Schärfe jetzt am Ende bei 100% oder bei 98% und Linien, ein paar Messungen bei DxO Mark oder so, würde ich niemals aufrufen. Das würde mich gar nicht interessieren. Aber ich glaube, du bist zufrieden. Ne? Also nach dem, was ich eben gesehen habe, kann man da gut mit leben.
Schon, ja. Also ich bin manchmal richtig begeistert. Die Möwe. Ich habe ja Instagram eine Story gemacht, das ist nur eine Möwe. Aber hier, guck mal, hier ist eine Möwe. Alter Schwede, was ist das denn? Da sitzen wir irgendwie auf der Hafenmauer von Husum. Und also an der Kaimauer an dem Rand haben die so ein paar Treppchen gebaut. Das ist ganz nett gemacht. Und haben einfach irgendwie durchgeatmet, hatten, glaube ich, ein Café to go oder was, weiß gar nicht mehr genau, haben sie den Hafen da so ein bisschen angeguckt und so. Und da latschen halt Möwen rum. Die fliegen nicht herum, die laufen halt rum. Und dann habe ich so ein bisschen rumgespielt mit der Kamera. So semi-ernsthaft tiefenfotografisch, so ein bisschen gucken. Und da waren Bilder dabei, wo ich dachte, boah, wie krass ist denn das? Wie gut ist denn, also 16:9 habe ich da zum Beispiel mal ausprobiert. Man kann diese Drehregler nutzen, ne? Um die Bildformate zu ändern, auch im RAW. Also der ploppt dann nicht wieder groß im RAW, sondern gibt dir nur dieses Format aus, was du ausgewählt hast. Das hat mir eine riesen Freude gemacht. Und das Bildergebnis war Wahnsinn. Also totale Schärfe auf dieser Möwe. Total schöne Details, total schönes Bokeh im Hintergrund. Völlige Begeisterung meinerseits.
Ja.
Doch, also in vielen Punkten habe ich gedacht, wow, das ist besser, viel besser, als ich gedacht hätte. Ja.
Mega. Ja, und jetzt, wo du es gerade erwähnst, ich finde gerade diesen Bildformat, also ich habe es ja selber noch nicht benutzt jetzt im Dauereinsatz oder sowas. Ja,
genau.
Ne? Aber allein die Vorstellung, ich kann einfach an diesem kleinen Schieber drehen und habe sofort ein anderes Bildformat, das mir so angezeigt wird, dass im RAW so rauskommt. Ich muss mir hinterher nicht wieder überlegen, ach Moment, das habe ich ja im Quadrat fotografiert. Das heißt, ich muss das RAW jetzt auch quadratisch schneiden. Ja, ist das jetzt genauso in der Mitte? Wie habe ich mir das gedacht?
Wenn ich dich überlege,
sondern dass es direkt so rauskommt. Genau. Mega. Das ist
naja, es gab ein paar Situationen, wo ich das wirklich auch aktiv genutzt habe. Auf Helgoland gab es so eine Situation, wo du hast im Hintergrund ein Haus und die Giebelform hat sich quasi in dem Haus, was davor stand, nochmals Schatten abgebildet, aber dieser Schatten war von einem anderen Haus. Also du hattest quasi so eine ganz eigenartige Doppelung der Linienpaare und so. Aber eigentlich, wer sich für Fotografie gar nicht interessiert, sagt halt, stehen Häuser, warum hast du das fotografiert? Aber das sind ja manchmal so diese konzeptionellen Fotos, die, ja, ich finde die ist ganz interessant, so eine Art der Fotografie. Und dann hatte ich aber rechts und links Blödsinn im Bild. Und dann war ich erst so, ja, muss halt wegschneiden. Hm. Ach nee, hab kurz auf 1:1 gedreht, draufgedrückt und hatte das Foto. Das ist halt schon geil. Ne? Also vor allen Dingen, wenn man dieses 1:1, das quadratische Format, das Rolleiflex, Rollercord und Hasselblatt und so mag, dann hat man es vielleicht schon mal versucht, aber es ist super schwer, aus dem 2:3 oder 4:3, was dir so eine Kamera anbietet, zu denken, selbst wenn du Linien hast, die dir helfen, das ist jetzt das quadratische Bild. Ich habe das noch nie geschafft, mit wirklich Freude quadratisch zu fotografieren mit einer digitalen Kamera, jetzt geht das.
Voll ja, rein. Und selbst wenn du es einstellen, also du kannst es, glaube ich, mittlerweile bei fast jeder Spiegellosen so
ja.
einstellen, dass es so ist, aber dann gehst du ins Menü. Das ist mir ehrlich gesagt auf dem iPhone schon zu nervig, weil da musst du oben auf diesen Pfeil klicken, genau, dann kommt das Menü auf. Ich glaube, das Bildformat ist aber zumindest auf dem iPhone 13 Mini so, dass ich sogar noch die Menüleiste ein kleines Stück zur Seite swipen muss, da draufklicken, gucken, so, wo steht 16:9 oder so. Meistens will ich das dann für eine Story.
Genau.
Das nervt einfach. Das macht man dann einfach
nicht. Und du hast, was er mich ja beschreiben möchte, ist, du hast halt hier den Blendenring und unter dem Blendenring hast du die Einstellung, warte, 3:2, 16:9, 1:1 und 4:3. 4:3 ist ja in der Natur der Sache alles, was die Kamera dann kann an Megapixeln. 3:2 nutze ich jetzt, weil das für mich Fotografie ist, einfach weil ich so gelernt habe. Ne? So. Aber 16:9 mal so ein Hochformatfoto, wo ich weiß, das mache ich so in die Story, ist auch cool. Und die 1:1, da sind sie. Die sind wirklich toll, ja.
Kann man ja das sagen, ja. 4:3 ist, glaube ich, gar nicht so unüblich gewesen, auch als Fotoformat, oder?
Im Mittelformat bist du da nah dran, glaube ich. Ich glaube, dann sind wir bei 5:2. Das ist leicht verändert, aber 4:3.
Auch auf 5:4, glaube ich, ne? Aber ich meine auch gerade so, von die Anfänge der digitalen Kompaktkameras gab es,
glaube ich. Da war das normal.
Das meine ich.
Da war das normal. Ja, da war das normal. Auch bei den, ich glaube sogar bei den ersten SLRs mit 2 Megapixeln und sowas, die hatten, glaube ich, schon. Aber wir sind ja relativ schnell wieder auf dieses Kleinbildformat 2:3 gerutscht, irgendwie aus der Gewohnheit heraus auch
viel. Ja, klar, es kommt, ja klar, aus dem Kleinbild. Und Computermonitore waren in den Anfangszeiten ja auch alle 4:3. Ja,
genau,
ja, das ist
insofern
richtig. Ja, ist das Format richtig. Gar nicht so unüblich, wenn man im ersten Moment denkt, wenn man das so aus Sicht 2024 denkt man, okay, 4:3, wo kommt das denn noch vor? Aber eigentlich ist es
schon. Man kann das auch nutzen. Also ich bin im Moment auf diesem 3:2, das sind bei mir ja immer Phasen so. Ne? Ich habe eine Zeit lang diese Formate trotzdem genutzt und aus. Wie ist es denn mit der Mamiya, die ich hatte? Ich hatte die RB67 Professional. Das ist eine Mittelformatkamera. So groß wie 4 Toaster aneinander geklebt. Was hat die noch? Nee, 6x7 war das. Aber das ist ja auch so ein Format, was weniger länglich ist, sondern fast quadratisch aussieht. So, das hat mir auch einen Riesenspaß gemacht.
Würde ich, glaube ich, tatsächlich auch oft benutzen. Also wenn ich zum Beispiel Hochzeiten fotografiert habe oder so, bin ich super oft dabei, einen 5:4 Crop zu machen bei Lightroom dann hinterher.
Ja.
Also ganz oft kommt da, das ist so das häufigste, was ich, wenn ich ein anderes Format croppe, ist es fast immer 5:4.
Das ist
Instagram schon. Sowohl hoch als auch quer. Ja, nicht nur das, aber ich finde, es ist manchmal auch, wenn du ein Motiv relativ formatfüllend abbildest, für ganz viele Motive ein dankbarer Schnitt, wo du irgendwie, weil die wenigsten Objekte sind so lang oder so breit und dann schafft man es manchmal, unnötige Informationen wegzunehmen und noch mehr den Blick auf das eigentliche zu richten, ohne dass man im Quadrat landet, aber es hat trotzdem noch irgendwie. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber ich finde es oft dankbar.
Ich habe häufig immer mal wieder anarchische Phasen, in denen ich wirklich vor mich hinschiebe, ohne, da mache ich halt den kleinen Schlüssel aus, wo ich dann wirklich sage, okay, ich nehme die Fotos jetzt so, wie ich sie mir zurechtschieben möchte. Das ist aber auch ein bisschen Symptom dafür auf der anderen Seite, dass ich vielleicht nicht so bewusst fotografiert habe, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber da kann es helfen. Also wenn man so mitgenommen hat, die Dinge, während man sich unterhalten hat und so, die sind aber irgendwie faszinierend, die man mitgenommen hat. Und das, ich finde das auch nicht verboten.
Nö.
Ne, so, das gibt ja bei Menschen, die sagen, 2:3 oder 1:1 oder dies und das. Nee, so what? Ja. Also im Moment bin ich irgendwie im 2:3 und 1:1 Modus unterwegs. Ja, ich würde sagen, wir stellen mal kurz noch unsere neue Rubrik vor. Ha! Technik.
Kann ja gar nichts, der Typ. Wir stellen sie gleich vor, wenn der Fader an der richtigen Stelle ist. Warte, du schießt es immer wieder, musst kurz warten, bis es vorbei ist. Wir haben nämlich hier, Falk hatte ja auf seinem neuen Zoom Portrack P8, ist das richtig?
Ja, ne? Das ist richtig,
ich muss den noch bedienen. Eine Taste, werden. Genau, eine Taste gerade abgefeuert, aber sie kommt noch nicht raus, weil der zugehörige Fader unten ist. Wobei das ja in unserem Multitrack jetzt richtig drin ist, aber
ja, ist egal, lass ruhig so drin. Ich muss diesen Druck haben, dieses Ding noch besser bedienen zu können. In der letzten Woche habe ich die halbe Aufnahme versaut mit Frank. Pass auf, liebe Leute, wir haben eine neue Idee. Oder nein, eine Idee ist es gar nicht. Wir haben es schon entschieden. Unsere Sendungen enden jetzt wie folgt. Was hat dich in der letzten Woche weitergebracht?
Soll ich direkt erzählen oder möchten wir brauchen eigentlich gar nicht konzeptionell dazu irgendwas sagen? Erzählen. Es erklärt sich selbst. Ja, ich habe mir für diese neue Rubrik eine lustige Geschichte oder lustig, schön, lustig auch, ja doch, mitgenommen für hier, die ich erlebt habe, als ich am 1. September eine Taufe fotografiert habe in Neuss. Ja, und ich bin an der Kirche angekommen, musste um die Ecke, eine Straße weiter um die Ecke an der Seite parken, steige aus dem Auto aus, Fototasche über die Schulter, Kameras angeschaltet, geguckt, ob alles läuft und denke, hey, die A7, die ist aber heute irgendwie ein bisschen geklemmt, aber was ist da los? Nochmal ausgemacht, wieder angemacht, okay, geht, alles klar. Bin über die Straße gegangen, es war eine Straße mit zwei Ampeln und einer kleinen Verkehrsinsel in der Mitte, obwohl da überhaupt kein Verkehr war, also man hätte auch ein Zebrastreifen jetzt auch getan, aber egal, es gab diese Verkehrsinsel, auf der Mitte der Verkehrsinsel habe ich nochmal die Kamera angemacht, okay, sie ist direkt da, kurz ein Foto von der Ampel gegenüber gemacht, einfach um zu gucken, ob alles okay ist oder ob die Kamera irgendwie einen weg hat. Es war alles in Ordnung, ich mache die Kamera wieder aus, lass sie baumeln, die Ampel wird grün, ich gehe über die Straße. Da kommt auf der anderen Straßenseite hinter der Ampel aus der Eingangstür zu einem italienischen Restaurant ein Italiener im besten Alter auf mich zu. Wie ich erfuhr, 72, ich hätte ihn deutlich jünger geschätzt, aber was gibt's denn hier zu fotografieren? Und ich dachte, oh nein, ey, jetzt ist der sauer, was ist denn hier los? Dann habe ich mir gesagt, ich habe nichts fotografiert, also ich habe die Ampel fotografiert. Ich hatte das Gefühl, meine Kamera stimmt was nicht, ich wollte nur kurz gucken, ob die funktioniert. Ich habe sie nicht fotografiert. Und dann erzählt er irgendwie, dass er ja noch die Schürze vom Vortag anhätte, weil er gerade noch ein bisschen sauber macht und so und sich nicht die Schürze des Tages versauen möchte. Und er will aber nicht mit dieser dreckigen Schürze natürlich jetzt irgendwie im Internet landen und hatte Angst um den Ruf von seinem Laden. Habe ich immer gesagt, kein Problem, ich kann das auch zeigen, wenn Sie möchten. Ich habe kein Foto von Ihnen gemacht, das ist gar kein Thema. Ich fotografiere nicht einfach Leute ungefragt und schon gar nicht leugne ich das. Dann, ne, auch ein Thema, was wir letzte Woche
gefragt haben. Ja, habe ich auch gerade gedacht, ja.
Und dann passierte was, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen damit gerechnet, dass ich noch auf ein bisschen Widerstand stoße Erzürntheit oder was auch immer. Stattdessen sagt er, komm rein, kriegst ein Espresso. Und dann bin ich kurz mit reingegangen. Ich hatte eigentlich gar nicht super viel Zeit, weil ich ja zu der Taufe wollte. Da ich aber immer ein bisschen Headroom einplane, konnte ich so 5 Minuten entbehren. Bekam in einer wunderschönen kleinen, handbemalten Espresso-Tasse tatsächlich einen frischen Espresso aufgekocht. Und dann hat er mir erzählt von seinem Restaurant in Verona, dass da schon irgendwie einen italienischen Preis für die beste Gastro gewonnen hat. Und auf Sizilien hat er noch einen Laden. Und den in Düsseldorf eben. Und da kommen seit 50 Jahren die gleichen Kunden hin. Also er kann stolz auf sein und so weiter. Hat aus seiner Lebensgeschichte erzählt, ja, man sieht es mir nicht an, aber ich bin 72, ich mache das hier schon eine Weile. Meine ältesten Stammkunden kenne ich seit 50 Jahren und so weiter. Total cool. Und was ich daran so schön finde und im Sinne des, was hat dich weitergebracht, ist diese Erkenntnis, dieses ins Gespräch kommen mit der Kamera in der Hand. Das passt eigentlich total gut zu der letzten Folge mit Frank. Was das für schöne Erlebnisse mit sich bringen kann und wie wenig Berührungsangst man vielleicht haben darf, wenn man einfach offen in Situationen reingeht und gar nicht eben ne, reden oder rennen. Bleibt doch mal beim Reden. Die Chance, dass hinterher noch ein Rennen draus wird, ist relativ gering, wenn man einfach offen auf jemanden zugeht und einfach sagt, nein, ich habe ein Foto. Oder ja, ich habe ein Foto von dir gemacht, weil du sahst gerade total cool aus. Wenn es dir nicht gefällt, schmeiße ich das Bild weg, ist doch alles gut. Mhm. Man kann ja über alles sprechen. Und da ich selber auch jemand bin, der, wie du das ja auch erzählt hast, ganz schlecht jetzt irgendwie zu jemandem hingehen könnte und sagen könnte, irgendwie, hey, darf ich ein Foto von dir machen? Fällt mir unfassbar schwer. Mhm. Da hilft doch so ein Erlebnis total weiter, um zu sehen, völlig von einem Mann, der mich aufgrund einer Fotosituation angesprochen hat, und das ist hinterher total cool gewesen.
Das kann eine Chance sein.
Genau, das meine ich, ja.
Also der Moment, in dem man auch kritisch angesprochen werden muss, muss noch nicht das Ende eines schönen Fotos und eines schönen Ausflugs geworden sein. Wenn man denn entsprechend reagiert, das Ende offen hält, auch wenn man vielleicht in ein erzürntes Gesicht guckt, das war jetzt bei dir nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht so richtig erzürnt, aber man hätte das so interpretieren können.
Dass man wusste das am Anfang auf jeden Fall nicht, ja.
So, ne? Ja. Und da dann direkt, oh, Panik, Verteidigungshaltung, ich habe doch gar nicht, ich will doch gar nicht und so, führt halt in der Regel zu einem weiter bestehenden oder aufsteigenden Druck. Und wenn man dann sagt, nee, sorry, keine Ahnung, nimmt sich mal einen Schritt zurück und atmet mal durch und wartet mal einen Moment, wie in jeder Krisensituation. Voll geil. Und da ist die Kamera ja eine Chance, immer wieder. Ne? Und nicht nur, wenn jemand kommt und sagt, wow, da ist ein Leica-Punkt drauf oder du hast eine Sony, die ich mir auch kaufen, erzähl mal davon oder so, sondern auch, wenn über so eine Situation ein Gespräch zustande kommt, wie viele Freundschaften und sogar ihn haben gestartet mit einem Verkehrsunfall oder einem Anrempeln in der Disco oder was auch immer. Ich meine, auch heute gibt es noch Begegnungen, die ohne Tinder funktionieren und das ist so einer. Ja? Also nicht, dass ihr beiden jetzt eine Beziehung eingeht, ne? Aber total schöne Geschichte, finde ich.
Ja, es war auch Schlüsselerlebnis für mich. Da werde ich, glaube ich, noch lange dran denken. Das ist eine coole Story gewesen.
Mega.
Sehr schön. Was hat dich denn in der letzten Woche weitergebracht?
Uwe Ochsenknecht.
Oha. Okay, jetzt bin ich gespannt.
Ja, nein, nicht in Persona, leider.
Ich
überlege gerade, wie ich meinen Gedanken ausformuliere. Ich hatte ja das Glück oder die Situation, Glück ist das ein Glück, weiß ich gar nicht, die Situation in 2, 3 vorhergehenden Jobs, ich habe es mit Steffen Böttcher immer mal erwähnt in unserem Podcast zusammen, weil es bei ihm ähnlich ist, immer mal wieder so die klassische Prominenz in Anführungsstrichen in normalen Alltagssituationen getroffen zu haben und nicht so, hey, hallo, tolle Fotografie, tolle Musik, tolle was auch immer, sondern das waren wirklich Alltagssituationen. Das war teilweise im Krankenhaus, teilweise am Flughafen, teilweise aber auch mit der Fotografie, wo kein Raum war für so Fanboy-Gehabe, was mir eigentlich eh nicht liegt. Wo ich dann, weiß ich nicht, Begegnung Marius Müller-Westernhagen war für mich zum Beispiel sehr, sehr besonders, obwohl sie in einer absoluten Alltagssituation im Rahmen einer meiner alten Jobs zustande gekommen ist. Und ich mag die künstlerische Denke, die viele der Menschen, die mit ihrer Leidenschaft für Musik, oh, das ist dann dein Spielfeld wieder, oder auch Schauspielerei irgendwie entsteht. Also aus der Mischung aus, in einem Teil meiner Lebensphasen muss ich unglaublich auf die Kohle gucken, zu, ich bin unglaublich frei und bekannt, zu, da gibt es dann auch Probleme mit. Also diese Leute haben ja nicht nur, es ist alles schön, sondern werden relativ durchs Leben geschaukelt auch. Erreichen, wenn sie Glück haben, irgendwann so einen Punkt der Zufriedenheit. Und ich schätze die Gespräche mit denen sehr, aber die normalen. Deswegen spreche ich sie auch nicht an in der Regel. Also wir hatten eine Situation in Hamburg mit Otto Walkes, die erzähle ich immer wieder, weil sie mir so unglaublich peinlich ist. Da stehen wir in der Ampel und ich habe einfach nicht mit dem Mann gerechnet. Und der war halt mein erster Kinofilm, da war ich 8 Jahre alt. Also er hat meinen ersten Kinofilm in Hauptrolle gespielt. Und da steht er uns gegenüber mit seiner halben Family, Cappy am Kopf, Chucks an. Und ich sage souverän, das Otto Walkes, völlig behämmert aus dem Automatismus heraus. Und der kommt uns entgegen, grinst mich an und sagt, stimmt. Und sagt einen schönen Tag noch und geht weiter. Und ich dachte, um Gottes Willen, ich muss den anrufen, ich muss mich entschuldigen, das ist ja total. Aber ich finde so ein Fanboyer habe ganz schlimm, weil ich es unglaublich schön finde, dem Baggerfahrer zu begegnen, dem Bahnfahrer, dem Kollegen bei mir aus dem Job oder auch meinem Hausarzt oder einem. Es ist mir eigentlich egal. Also es geht mir nicht um den Fame, sondern ich schätze diesen, wie will man das denn nennen? Ich meine, du kennst ja nur auch Musiker. Ja, diesen auch inspirierenden, so, genau, wilden, manchmal auch ein bisschen verqueren Denk. Diese Denkmuster, die sind ja nicht alle gleich, aber es gibt für mich trotzdem so ein für mich nicht richtig gut zu beschreibendes gleiches Denkmuster bei Künstlern, die schon ein bisschen was erlebt haben. Mhm. So, ja, ne? Ja. Dadurch habe ich, das war eine lange Vorrede für das kleine bisschen, was ich jetzt erzählen habe, aber das ist der Grund, warum ich mir von Anführungsstrichen prominenten Menschen gerne Alltagsdinge angucken. Deswegen liebe ich Dinge wie in Kölner Treff. Ja. Deswegen liebe ich auch die NDR-Talkshow. Wer war denn damit? Hat er mich ja kurz reingeschnitten. Freundlicherweise mir ist der Name entfallen. Ne? Weil wir da häufig Alltagsgeschichten bekommen und einfach nur das ganz normale Leben. Und in dem Rahmen würde ich sie auch hier bei uns in unserer 75 Quadratmeter Wohnung, in unserem Mini-Podcast-Studio, was noch keines ist, demnächst eins wird, natürlich begrüßen, aber nicht mit. Also er damals, Marius Müller-Westernhagen, war ganz cool mit, ich bin der Marius und so. Ich hätte ja sagen können, Marius, du hast meine Jugend bestimmt und ich will ein Porträt von dir. Das wäre die Realität gewesen. Beides. Ja. So. Aber ich war ganz gespannt auf Marius, weil Marius so kannte ich noch nicht. Ich kannte die vom Plattencover so. Und es wäre übergriffig gewesen, aber das war, also ne, so. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich mag diese. Verstehst du, warum ich so struggle mit dir? Weil Menschen zu vereinen, ist irgendwie falsch, in einen Topf zu schmeißen auch. Deswegen struggle ich ein bisschen mit dieser Beschreibung des Umwegegeistes. Aber Verschrobenheit klingt negativ, ist auch nicht gemeint. Aber sie haben alle so eine.
Na, die haben ja alle auch eine besondere Ausprägung von Lebenserfahrungen.
Und einen wunderschönen Spirit, sich selbst auch durchzubringen. Also nicht im Sinne von Überleben, sondern das, was viele abschleifen an Kanten, weil sie dann besser durchkommen, können sie häufig ein bisschen behalten. Das finde ich ganz sympathisch. Also, weißt du, ich meine?
Ja,
also,
klar,
sie haben einfach so,
da
so
eine Eigenart.
Eine Eigenart,
Profil,
genau,
das die haben.
Genau, die sind sogar hilfreich.
Ja.
So, und vielleicht ist das der Punkt. Gänsehaut, das muss der Punkt sein, da habe ich gleich mal nachgedacht, warum ich diese Menschen spannend finde. Und mein Tipp, was mich letzte Woche weitergebracht hat, ist Hotel Matze. Jetzt haben es viele wahrscheinlich schon gehört, weil es einer der prominentesten Podcasts in Deutschland ist. Hotel Matze hatte Uwe Ochsenknecht zu Gast mit der Frage, wie wird man der entspannteste Mensch in Mitteleuropa? Und ich habe aufgrund dieser Fragestellung, aber auch aufgrund der Normalität dieses Gespräches und aufgrund der Tatsache, dass ich vieles wiedererkannt habe und mich in manchen Momenten so in Gedanken mit einem Glas Wein dazugesetzt habe, halt dafür entschieden, euch heute zu empfehlen, dass wenn ihr jetzt auf die Stopptaste gedrückt habt, kurz durchzuatmen, euch vielleicht ein inspirierendes Kaltgetränk zu holen oder einen Kaffee oder was auch immer und euch die Folge von Hotel Matze mit Uwe Ochsenknecht anzuhören. Mich hat die sehr grandios gewirkt, ohne dass ich dir den einen Punkt sagen kann. Ne? Kornkreise war ein ganz geiles Thema.
Okay.
Ich lasse das mal so als Teaser.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich kann leider nichts dazu sagen, weil ich es noch nicht gehört habe.
Kornkreise und die Liebe. Ja.
Ja, sehr okay. Schön. Ja, klingt sehr interessant. Jetzt muss ich auch mal reinhören. Ich habe tatsächlich auch nichts davon gehört. Deswegen umso spannender.
Das ist es.
Ich bin mal sehr gespannt, was da kommt.
Ich würde sagen, dass wir langsam mal zusehen müssen, hier aus der Sendung rauszukommen. Eigentlich gibt es doch eine Kürbissuppe.
Oh ja.
Du musst in 20 Minuten nach Hause, ne?
Ja.
Losfahren.
Ja.
Wir müssen uns mal zusehen, dass wir die mal ganz, ganz schnell auf den Herd stellen. Vorhin hat es extra vegan.
Oha, ja, dann.
Sahne weggelassen und keine Ahnung, hat er gestern sich da sehr viel Mühe gegeben.
Krass.
Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder dabei wart.
Ja, vielen Dank.
Lieber Michael, schön, dass du hier bist.
Und danke, dass ich da sein durfte wieder
mal. Find's, ja, das müssen wir so, wir müssen diese Förmlichkeit lassen, weil das hier wird ja gerade unser Studio.
Ja, ja.
Ne? Also ich habe, letzte Woche haben wir damit schon rumgestruggelt, wir wussten immer nicht so genau, was passiert. Wir sind sehr gespannt, wie die Sache zu Ende geht, weil ursprünglich war eine Speditionslieferung geplant, diese ganzen Audio-Paletten, die an die Wand sollten, Paneele, die an die Wand sollten. Jetzt steht da GLS. Ob das irgendwann ankommt, wissen wir nicht. Wenn es dann mal da ist, dann ist das hier auch von dem Sound her ein bisschen besser. Dann ist das hier unser Headquarter. Voll schön.
Yes, ich freue mich schon mega drauf.
Ja, ich auch. Eine schöne Zeit, liebe Leute. Bis in 10 Tagen.
Yes.
Freue ich mich drauf. Habt eine gute Zeit. Hört ein bisschen im Kreis. Es gibt ja, wenn mal eine Lücke bei uns ist, dadurch, dass wir jetzt hier bei Fotografie tut gut, mit 10 Tagen ein bisschen länger unterwegs sind, gibt es noch Leben tut gut. Schön, dass viele von euch damit rübergekommen sind. Und sobald es losgeht oder schon losgegangen ist, ich weiß gerade nicht genau auf den Tag, wann Frank starten möchte. Hört auch mal bei Reisen tut gut rein. Ich glaube, das lohnt sich auch. Ja. Jetzt die Musik zu Ende. Wir müssen noch ein bisschen Zeit spielen, weil mir ist total wichtig. Oh, du hast ganz viel Meeresrauschen eingebaut, ne?
Und Wind. Ja, jetzt sag nicht, das ist jetzt zum ersten Mal.
Nee, tue ich nicht, ich erinnere mich jetzt. Aber das, hat gerade gegen den Plan gekämpft. Genau.
Ach so.
Mit dem Lied hier rauszugehen. Ich finde ja schon schön, wenn am Ende von dem Podcast noch ein bisschen was zu hören ist.
Absolut,
deswegen,
ja.
Jetzt sind wir raus. Eine schöne Zeit und bis nächste Woche.
Genau, macht's gut.
Ciao.
Ciao.